Was für eine Freude, in diesem Haus zu sein, bei Gott zu Hause sein zu dürfen. Und zu wissen, da wo ich bei Gott zu Hause bin, da müssen alle Ängste fliehen. Da bin ich angekommen, da kommt unser Herz zur Ruhe. Wunderbar auch, dass uns für das neue Jahr diese Jahreslosung gegeben ist, wo Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Jesus lädt uns ein, dass wir zu ihm kommen und dass wir durch ihn bei Gott zu Hause sind. Und ich freue mich, dass ich heute Morgen Teil von diesem Raum in diesem großen Haus Gottes sein darf, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern, dürfen uns aber auch daran erinnern, dass wir nicht der einzige Raum sind, sondern dass Gott sein Haus weltweit baut und dass sich heute viele, viele Christen weltweit treffen in den unterschiedlichsten Häusern und Formen und Strukturen, weil sie alle zu diesem Vaterhaus gehören. Das ist wunderbar. Ich hatte mir diesen Sonntag eingetragen als Predigttermin in der FCG. Im Gespräch dann mit den Ältesten kam raus, dass das bei ihnen nicht eingetragen war. Aber der Christian sagt, ich bin dran, ich wäre nächste Woche auch dran. Wenn du mein Thema übernehmen möchtest, dann darfst du es gerne tun. Und da sind wir, mittendrin auch im Thema des heutigen Tages. Jeder soll mit den Gaben dienen, die Gott ihm gegeben hat. Und so möchte ich gerne euch auch in diesem Thema dienen, indem ich dieses Thema heute Morgen aufgreife, was der Martin hier schon vorbereitet hat. Wir wollen aus dem gelesenen Bibeltext kommend im 1. Petrus heute Morgen über dieses Thema nachdenken, Gemeindebau als lebendige Steine. Gemeindebau als lebendige Steine und möchte uns zuallererst daran erinnern, im Sinne einer Einleitung, dass wir hier in 1. Petrus 2 von einem ganz besonderen Selbstbewusstsein lesen, das Gott uns Christen zuspricht. Und möchte dich einladen heute Morgen, dass du auch dieses Selbstbewusstsein für dich selber auch neu entdeckst. Denn es ist ja schon durchgekommen, auch in dem, was heute Morgen gesagt worden ist. Hier wird uns etwas zugesprochen in 1. Petrus 2, Vers 9, ihr seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Also hier in Vers 9 im zweiten Kapitel, da merken wir, dass Gott uns eine ganz große, eine würdevolle Berufung zuspricht. Wir sind das auserwählte Geschlecht. Ihr Lieben, wir sind nicht irgendwer. Wir sind von Gott auserwählt und berufen. The Oscar goes to. Und dann kannst du deinen Namen einsetzen. Wir sind von Gott ausgewählt. Wir sind ausgewählt als königliche Priesterschaft. Ihr Lieben, was ist das für ein Adel? Königliche Priesterschaft heißt, wir sind berufen zum Herrschen. Und berufen zum Dienen. Könige und Priester, wir sind berufen zum Herrschen, wir sind berufen zum Dienen. Wir sind ein heiliges Volk des Eigentums und wir sollen als solches die Wohltaten Gottes verkündigen. Das ist in dem 1. Petrus 2, Vers 9 zu lesen. Nun, das Thema, das mir Christian vorgegeben hatte für heute Morgen, das passt auch ganz, ganz gut zu dem, was ich gerade letzte Woche als aktuellen Beitrag für das St. Antoniusblatt geschrieben habe. Ihr wisst, dass ich die Freude habe, dass ich dort monatlich schreiben darf, als evangelischer Theologe hauptsächlich katholischen Lesern da auch Gedanken weitergeben darf. Das ist für mich ein großes Vorrecht. Und ich habe mich entschieden, dass ich für die nächste Ausgabe ein spannendes Thema nehme, und zwar das allgemeine Priestertum. Und das ist eigentlich durch die Hauptthematik der nächsten Ausgabe vorgegeben gewesen, wo es um den Priestermangel geht, um Seelsorgenotstand auch im Land und deshalb auch diese Verantwortung für den einzelnen Christen, seine Aufgabe zu entdecken. Und es war für mich so spannend zu sehen, dass das auch in der katholischen Kirche zunehmend Thema wird. Spätestens seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil spricht man in der katholischen Kirche umso mehr auch vom gemeinsamen Priestertum, von der Priesterschaft aller Gläubigen. Neben dem hierarchischen oder dem Amtspriestertum, das natürlich in der katholischen Kirche umso stärker ausgeprägt ist, aber man macht dem einzelnen individuellen Gläubigen umso mehr Mut, seine priesterliche Verantwortung wahrzunehmen und spricht auf der Basis von 1. Petrus 2, Vers 9 ganz offiziell von diesem gemeinsamen Priestertum. Und das ist für mich deshalb so wertvoll, dass auch in diesem Kontext einer eher katholisch geprägten Hörerschaft oder Leserschaft weiter zu vermitteln, weil man, das wissen wir, gerade auch aus der Prägung kommend nicht gewohnt ist, so ein Selbstbewusstsein zu haben. So ein starkes Selbstbewusstsein im Blick auf meine individuelle Rolle, meine Wichtigkeit für die gesamte Kirche oder Gemeinde, für den Glauben, für das Miteinander als Christen, da tun wir uns schwer, wenn wir aus so einem Gepräge kommen, wo man so gerne alles den Fachleuten überlässt, wo man so gerne alles den berufenen Profis überlässt. Und wenn ihr dann im Februar diese Ausgabe, diesen Artikel lesen wollt, dann werdet ihr vielleicht wiedererkennen, dass es eigentlich eine Predigt war oder ist, die ich im letzten Sommer hier gehalten habe. Das war eine Predigt zum Thema priesterlich leben. Und ich möchte die nicht wiederholen, möchte dir Mut machen, dass du da nochmal reinschaust, in das, was ich damals gesagt habe über das priesterliche Leben als Christen. Aber mir ist es zunächst mal wichtig gewesen heute Morgen, dass wir dieses Selbstbewusstsein uns ganz neu aneignen. Gott mutet dir sehr viel zu. Er traut dir sehr viel zu. Du bist wichtig. Jesus will eine mündige Gemeinschaft, eine Gemeinschaft von mündigen Christen, die um ihre Berufung wissen und ihre Berufung als Könige und Priester annehmen. Auf der Grundlage wollen wir uns über lebendige Steine etwas mehr Gedanken machen heute Morgen. Denn das ist ein Schlagwort, der in diesem Kapitel 2 ebenfalls, das hier erwähnt wird, dass wir finden, lebendige Steine. Und zunächst einmal sehen wir, dass das das Gemeindebaukonzept Gottes ist. Ich möchte da etwas hineinlesen hier. Ich habe da einen Text mit der Übersetzung der Hoffnung für alle gesucht. Ihr habt ja von seinem Wort gekostet und selbst erlebt, wie gut der Herr ist. Zu ihm dürft ihr kommen. Ist das nicht schön? Das ist die Jahreslosung. Kommt Herr zu mir, sagt Jesus. Zu ihm, zum Herrn dürfen wir kommen. Er ist der lebendige Stein, den die Menschen weggeworfen haben. Aber Gott hat ihn erwählt. In seinen Augen ist er kostbar. Lasst auch ihr euch als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus aufbauen. Dann könnt ihr Gott als seine Priester dienen und ihm Opfer darbringen, die der Heilige Geist in eurem Leben gewirkt hat. Weil ihr zu Jesus Christus gehört, nimmt Gott diese Opfer an. Es steht ja schon in der Heiligen Schrift, seht, ich lege in Jerusalem einen auserwählten, kostbaren Grundstein. Wer auf ihn baut und wer ihm vertraut, steht fest und sicher. Lebendige Steine, und hier erfahren wir etwas über dieses Konzept des Gemeindebaus, das Gott uns vorstellt. Und zunächst einmal fällt auf, dass sich alles in diesem Konzept um Jesus dreht. Alles beginnt bei Jesus, er ist die Mitte von allem. Denn das Interessante ist ja, dass dieser Ausdruck lebendiger Stein zuallererst nicht für uns verwendet wird, sondern für Jesus. Er ist der lebendige Stein. Wir sind nur, was wir sind, weil Jesus ist, wer er ist. Jesus ist der lebendige Stein, und der wird später dann nochmal konkreter definiert in Luther-Übersetzung Eckstein, bei der Hoffnung für alle, der Grundstein. Jesus ist der Eckstein, der Grundstein, er ist die Mitte, er ist der, auf den sich alles ausrichtet. Gemeindebau entwickelt sich dort, wo Christus sich selbst sein darf. wo Jesus sich selbst sein darf und wo alles, was wir sind und tun, sich auf Jesus hin ausrichtet und von ihm her lebt. Da entsteht Gemeinde. Das beginnt alles und mündet alles bei Jesus. Das ist eine erste Beobachtung. Übrigens, er ist der König. Und weil er herrscht, dürfen wir mit ihm herrschen. Er ist der Hohepriester, weil er der Hohepriester ist, darf ich auch Priester sein. Ich bin, was ich bin, weil Jesus ist, wer er ist. Das ist eine erste Beobachtung. Alles dreht sich um Christus. Lebendige Steine. Ich bin über diesen Begriff auch ein bisschen gestolpert. Was ist denn das? Lebendiger Stein. Wie soll man das verstehen? Wir bleiben noch bei der Folie. Lebendiger Stein. Lebendiger Stein. Steine sind ja nicht lebendig. Wenn wir hier einen Stein hinlegen, der lebt nicht, ihr Lieben. Der tut sich nichts. Was meint denn die Bibel mit dem? Und das habe ich für mich selbst überschrieben, damit, dass vorläufige Bilder letztendlich zu einer ultimativen Realität führen. Was meine ich damit? Petrus verwendet hier ein Bild eines Tempels, eines Hauses, das wir aus dem Alten Testament kennen. Das war damals ein echtes Haus mit echten Steinen. Dort hat Gott gewohnt in einem echten Gebäude. Das war im Alten Testament, aber es war ein vorläufiges Bild für das, was nachher in Jesus Realität wurde. Und Petrus verwendet hier ein vorläufiges altes Bild aus dem Alten Testament, um zu sagen, das hat immer schon erklären wollen, was hiermit gemeint sein wird. Es geht Gott nicht darum, dass er in Gebäuden wohnt, aus echten Naturstein oder aus Holz, sondern es ging Gott immer schon darum, ultimativ in Menschen zu wohnen, in den lebendigen Steinen, also ein Bild. Ein Bild, das verwendet wird, um uns zu beschreiben. Und das heißt, dass da, wo wir um Christus herum Gemeinschaft erleben, da wohnt Gott. Da wohnt Gott in uns. Deshalb spricht das Neue Testament von uns als dem Tempel des Heiligen Geistes, als Gemeinde, aber auch von mir. Ich bin der Tempel des Heiligen Geistes. Das heißt, hier geht es um eine geistliche Realität, die mit einem irdischen, vorläufigen Bild beschrieben wird. Immer schon hat Gott das gemeint, was wir hier sehen, nämlich dich und mich. Gott wohnt bei uns, Gott wohnt in uns und Christsein und Gemeinde bedeutet, dass wir mit dieser Gegenwart Gottes umgehen. Dass wir in dieser Gegenwart Gottes zu Hause sind, leben. Priesterlich in dieser Gegenwart Gottes leben und diese Gegenwart Gottes in diese Welt hineintragen. Das bedeutet Gemeinde sein. Das ist ein Versuch, dieses lebendige Steine zu beschreiben. Aber dann ist mir als drittes auch unter diesem ersten Punkt gekommen, dass Steine ja schon auch ein eigenartiges Bild sind, wenn es darum geht, Gemeinde zu bauen, weil Steine bauen normalerweise nicht. Steine werden gebaut. Und jetzt, Achtung, Wortspiel, er baut oder er baut euch selbst. Was stimmt jetzt? Wer baut die Gemeinde? Und die erste Antwort ist, er baut. Jesus baut seine Gemeinde. Er spricht von sich, ich will diese Gemeinde bauen. Wir singen nachher das Lied, Jesus will uns bauen zu einem Tempel. Ihr Lieben, Steine werden verbaut. Es ist zuallererst eine Sache, dass ein Stein etwas zulässt, das mit sich geschieht. Lebendiger Stein sein bedeutet zuallererst, Jesus zu erlauben, mich einzubauen, mich zu verwenden. Das ist meine Verfügbarkeit. Jesus, hier bin ich, tu du dein gutes Werk, denn Gemeinde, Kirche kann nur von dir gebaut werden. Er baut. Aber, dann lesen wir gleichzeitig, er baut euch selbst. Ja, was jetzt? Er oder ich? Das ist ja dieses Spannungsfeld, in dem wir stehen. Dass wir einerseits wissen, es beginnt alles bei Jesus, es braucht Jesus für alles, aber dass wir andersrum auch verstehen, er will nicht ohne uns. Er tut's nicht ohne dich und nicht ohne mich. Das heißt, beides stimmt. Und deshalb sind Steine, lebendige Steine, in meinem Skript habe ich sie genannt, Aktivposten. Passive Aktivposten. Passive Aktivposten. Das heißt, du lässt etwas mit dir geschehen und gleichzeitig bist du aktiv daran beteiligt, was geschieht. Okay, deshalb bist du ein lebendiger Stein. Dynamisch, organisch. Musst du so denken, dass das Neue Testament ja neben diesem Bild eines Hauses auch ein anderes Bild verwendet für die Kirche, für die Gemeinde. Und das ist der Leib, der Körper. Der taugt vielen von uns mehr, weil es nicht so statisch ist. Es ist organischer, wachstümlicher, lebendiger. Schön, dass es dieses Bild auch gibt. Und da spricht ja Paulus auch davon, dass an diesem Leib viele Glieder sind. Und das ist gestern Abend beim ZOM-Gebet im Gebetshaus und das ist ja ein ökumenisches Gebet gewesen mit 70 bis 80 Christen aus ganz Südtirol, die online zugeschaltet waren, auch viele von denen. Das ist da im geistlichen Impuls vom Bernhard so schön durchgekommen. Er sagt, wir sind verschiedene Glieder am selben Leib. Nur oft ist das Ohr schon sehr weit weg vom kleinen Zehchen. Die kennen sich oft gar nicht. Die wissen gar nicht, dass sie zum gleichen Leib gehören. Ja, nicht alle Organe kennen sich, nicht alle wissen voneinander, aber sie gehören alle zum selben Leib. Und diese Organe haben alles eins, haben alle eins gemeinsam. Sie werden gesteuert vom Haupt, sagt Paulus. Jesus ist das Haupt und Jesus steuert alle seine Glieder. Die Hand kann nicht greifen, der Mund kann nicht reden, wenn das Haupt, wenn das Gehirn das nicht steuert. Das ist er, baut. Er das Haupt. Er lässt den Leib handeln, wirken, zugreifen, riechen, schmecken, hören, was auch immer. Jesus ist das, der aktiv handelt durch seinen Körper. Wir sind der Leib Christi. Und gleichzeitig soll die Hand zupacken, soll der Mund reden, soll die Nase riechen, soll das Ohr hören. Es ist beides da, dieses passive Zulassen und das aktive Tun. Und ihr Lieben, damit kommen wir wieder auf eine Formel, die ihr von mir über die Jahre immer wieder gehört habt. Das ist eine Formel, die in der Kirchengeschichte immer wieder zu hören ist. Ora et labora. Das ist ein Prinzip, ein geistliches Prinzip, das wir durch die ganze Heilige Schrift beobachten. Ora et labora, bete und arbeite. Und beten heißt zulassen, dass alles von bei Gott anfängt und alles von Gott her lebt. Beten lässt Gott Gott sein. Aber labora heißt, ich bringe mich auch mit allem ein, was Gott mir gegeben hat, was Gott von mir erwartet. Geistiges Leben und auch Gemeinde ist immer ora et labora. Alles beginnt bei Jesus, kommt von Jesus, braucht Jesus, aber es muss sich verbinden mit allem, was ich bin. Ora et labora. Denn ihr Lieben, aus einem Grundstein allein baut sich kein Haus. Ein Eckstein allein hat ein einsames Dasein. Ein Haus baut sich nur aus den vielen Steinen, die um den Eckstein herum dazukommen. Und von daher ora et labora. Das ist ein Prinzip. Und wir kommen von daher zur nächsten Folie. Und ich habe euch da so ein schönes Bild entdeckt hier vom Tiki Küstenmacher. Kirche bedeutet, komm, bau mit. Komm, bau mit. Lebendige Steine. Zweiter Punkt heißt, deine Mitarbeit ist gefragt. Deine Mitarbeit ist gefragt. Ich bin so an diesem Wort Labora ein Stück weit hängen geblieben bei mir. Gemeinde, ihr Lieben, hat viel mit Gebet zu tun, natürlich, Ora. Aber es hat auch sehr viel zu tun mit Arbeit. Arbeit heißt, ich bringe mich aktiv mit ein. Übrigens auch so eine Gebetswoche hat viel mit Arbeit zu tun. Beten kann Arbeiten sein, wisst ihr das? Braucht Zeit, braucht Prioritäten braucht eine Entscheidung, das tue ich. Wir haben diese Woche gebetet, aber dabei auch gearbeitet, indem wir Zeit genommen haben. Aber Gemeinde überhaupt ist etwas, wo Baustelle ist. Das ist ein aktiver Ort und da wird gebaut. Und deshalb finde ich das so toll, dass wir hier auch mit Petrus in die Baustelle hineingenommen werden. Dann später in Kapitel 4, ab Vers 10 und 11, lese ich uns das nachher vor. Aber vorher möchte ich uns nochmal dieses Wort empfehlen, gerade auf Englisch zu hören. Es gibt so zwei Worte, die auf Englisch so wunderbar miteinander funktionieren. Availability und Ability. Die Praxis des Gemeindelebens lebt von einzelnen Christen, die available sind. Was heißt es? Availability heißt Verfügbarkeit. Gott kann nur mit denen arbeiten, die auch da sind, die mitmachen wollen, die sich verfügbar machen. Und ein erster Ruf, den Jesus uns heute Morgen zukommen lässt, ist: Mach dich verfügbar. Sei bereit, sei da, lass dich aktiv mit einbinden. Und ich möchte bei diesem Stichwort Availability einen ganz kleinen Exkurs machen zum Nehemia, der natürlich großartig passt. Der Baumeister aus dem Alten Testament. Der Baumeister aus dem Alten Testament, der uns sein Zeugnis erzählt in seinem Buch. Das Buch Nehemia ist ein persönliches Zeugnis eines Baumeisters. Und Nehemia erzählt von einer Vision, die Gott ihm gegeben hat, Mauern Jerusalems aufzubauen. Ihr kennt die Geschichte. Das Spannende ist, dass diese Vision des Nehemia wie entsteht? Da, wo wir letzten Sonntag waren in der Predigt vom Andi, im Gebet und in der Buße. Nehemia beginnt im Gebet und in der Buße vor Gott. Übrigens auch in der stellvertretenden Buße für Sünden, die er selbst gar nicht begangen hat. Großartig. Der aktive Nehemia beginnt seinen aktiven Dienst im Gebet. Ora et labora. Und dann gibt Gott ihm im Gebet diese Vision, es sollen Mauern bauen. Diese Vision reift, diese Vision wird bewährt, die bestätigt Gott. Und dann setzt Nehemia diese Vision um, kommt nach Jerusalem. Und dann kommen wir am Ende von Kapitel 2 im Nehemia an den Punkt, wo Nehemia hin musste. Weil er merkte, meine Vision muss unsere Vision werden. Ich alleine baue keine Mauer. Und so kommt er nach Jerusalem und sagt den Leuten dort, ihr Lieben, ich habe was mitgebracht. Ein Auftrag. Arbeit ruft. Wir sollten eine Mauer bauen. Und das Wunder geschieht, sie sagen alle, wir sind dabei. Lasst uns bauen, wir machen das. Und dann kommt Kapitel 3 und Kapitel 3 im Nehemia ist eine wunderschöne Beschreibung dessen, wovon wir heute Morgen reden. Nehemia führt uns in Kapitel 3 seines Zeugnisses sozusagen einmal rund um die Mauer und macht uns eine Baustellenführung. Und wisst ihr, was mir da auffällt, wenn der Baumeister uns über die Baustelle führt? Er stellt uns jeden Einzelnen mit Namen vor. Kapitel 3 im Nehemia ist so ein Kapitel, das man gerne überliest, weil es lauter Namen sind. Ihr Lieben, die Bibel würdigt Namen. Lest diese Kapitel bewusst. Denn wenn Nehemia mir sagt, das ist der und das ist die und das ist der und das ist die, dann sagt mir das etwas. Jeder zählt, Namen zählen. Gott kennt uns mit Namen. Er will, dass du und du und du und du und jeder von uns aktiv mit eingebunden ist. Das Spannende ist, dass er uns da um die Mauer führt, uns zeigt, wer mitarbeitet und wir merken, es sind zunächst mal nicht die Profi-Handwerker am Werk. Was wir sehen ist, alle arbeiten mit. Die allerersten, die erwähnt werden, sind die Prediger, sind die Priester. Die müssen Hand anlegen, sie schmutzig machen. Dann die Salbenbereiter sind auch so dabei. Das sind alle Jobs dabei, alle möglichen Leute, die vielleicht auch noch nie einen Stein in der Hand hatten. Jeder macht mit. Jeder ist gefragt. Ein Vater mit seinen Töchtern, die waren vielleicht auch nicht gewohnt, mit dem Papa praktisch zu arbeiten. Alle waren dabei. Und die Botschaft, die wir daraus lernen, ist, jeder ist wichtig. Jeder wird gebraucht. Und die Grundthematik in Kapitel 3 von Nehemia für mich wäre zusammengefasst in diesem Begriff Availability. Verfügbar sein. Und wir wundern uns dann, wie schnell die Mauer wächst übrigens. Am Ende von Kapitel 3 ist sie schon halb gebaut. Kaum, dass alle mitmachen, wächst die Mauer rasant dahin. Und sie ist nachher in einem Rekordtempo gebaut. Warum? Das Geheimnis ist unter anderem darin zu finden, dass Nehemia nicht bei sich bleibt, sondern dass er andere aktiviert. Und je mehr sich aktivieren lassen, desto besser baut sich die Mauer. Ihr Lieben, das ist ein Bild für die ultimative Realität der Gemeinde. Das dürfen wir hören für uns, dass die Gemeinde sich zu dem Maß baut und auferbaut, wie jeder von uns sich erstens verfügbar macht. Availability ist das Stichwort da. Und trotzdem bleibt das Neue Testament interessanterweise nicht bei der Availability, sondern führt auch hin zur Ability, zur Begabung. Und da lesen wir aus dem 4. Kapitel im 1. Petrusbrief Folgendes. In diesem Fall in der Luther-Übersetzung. 1. Petrus 4, Abvers 10. Und dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er oder sie empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Wenn jemand redet, rede er es als Gottes Wort. Wenn jemand dient oder arbeitet, tu er es aus der Kraft, die Gott gewährt, damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus. Ihm sei Ehre und Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Hier nimmt uns jetzt der Petrus sozusagen in die Praxis des Gemeindelebens hinein und sagt, nachdem wir verstanden haben, dass Availability, Verfügbarkeit gefragt ist, geht es jetzt aber auch um die Frage der Begabung, der Ability. Und das Spannende ist hier, dass wir wieder lesen, wie beim Nehemia, jeder wird gebraucht, dient einander. In einem Bau, wenn du diese Ziegelmauer dort anschaust, dann siehst du, jeder Stein trägt, aber wird auch getragen. Jeder Stein trägt und wird getragen. Wir müssen einander tragen, einander dienen. Sie ergänzen sich gegenseitig. Sie sind ineinander gebaut. Das ist die Idee des Ganzen. Jeder soll sich einbringen mit dem, was Gott ihm oder ihr gegeben hat. Und das Schöne ist jetzt hier, dass der Petrus da in seiner Weise sehr, sehr schlicht ist. Er ist ein Fischer, er ist ein Mann der Tat, auch ein Mann der Worte übrigens, stimmt. Aber er ist nicht so differenziert unterwegs wie sein Apostelkollege Paulus, der viel differenzierter ist, dessen Gabenliste viel länger ist. Petrus ist da sehr schlicht. Er unterscheidet schlichtweg zwischen den Mundwerkern und den Handwerkern. Also er sagt, es gibt die Mundwerker unter euch und es gibt die Handwerker unter euch. Und ihr alle wisst, dass ich nicht zu den Handwerkern gehöre, eher zu der ersten Kategorie. Aber jeder von uns kann sich da irgendwo zuordnen. Mundwerker, Handwerker, wo immer du deine Gabe siehst, womit Gott dich ausgestattet hat, setze sie ein. Sie wird gebraucht. Setze dich ein als Aktivposten in der Gemeinde Jesu. Jede Gabe, lesen wir hier, ist zugleich auch Aufgabe. Jede Gabe ist Aufgabe. Und hier kommt wieder das Selbstbewusstsein rein, weil ich treffe viele Christen, die doch tatsächlich nicht glauben wollen, dass sie begabt sind. Ihr Lieben, das ist eigentlich eine Beleidigung des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist hat großzügig beschenkt. Und jeder von euch ist großzügig begabt worden vom Heiligen Geist. Wir alle haben Gaben. Und es ist eigentlich eine Beleidigung des Heiligen Geistes, wenn wir sagen, wir sind nicht begabt. Ihr Lieben, kleiner von uns zu denken, als Jesus von uns denkt, ist eine Beleidigung Jesu. Du darfst groß und wertvoll und würdevoll von dir denken, so wie Jesus dich sieht. Du bist begabt, begabter als du glaubst. Aber diese Gabe, die ist eben auch Aufgabe. Und die will eingesetzt werden, damit um dich herum andere Christen gesegnet werden, damit die Gemeinde Jesu wächst. Ich finde das so spannend jetzt, dass diese Gaben, ob du jetzt Mundwerker bist oder Handwerker, dass damit eine Aufgabe verbunden ist, eine besondere Mahnung. Die, die des Wortes kundig sind, sagt übrigens der wortkundige Petrus, ihr müsst darauf achten, dass ihr nicht einfach nur viele Worte macht und dass ihr nicht einfach nur redet, sondern dass das, was ihr redet, Gottes Reden ist. Also nicht einfach nur viel reden, nicht einfach nur mich einbringen als begabter Redner, sondern meine Aufgabe ist jetzt, von Gott her zu reden, auf Gott hinzureden, ihm zur Ehre zu reden, sodass es dem Leib Gottes dient. Mir ist eine Gabe des Redens gegeben worden, aber mein Auftrag ist, sie so einzusetzen, dass ihr Gott reden hört, dass Gottes Wort verstanden wird. Das Gleiche für die Handwerker. Wenn jemand praktisch arbeitet, das erst tue nicht aus seiner eigenen Kraft, sondern aus der Kraft, die Gott gewährt. Ihr Lieben, das Problem bei Gaben ist ja, dass sie uns durchaus auch unabhängig machen wollen von Gott. Ich habe über die Jahre gelernt, meine Gaben mehr zu fürchten als meine Grenzen, geistlich gesehen. Ich habe über die Jahre das gelernt. Ich musste auch lernen, meine Gaben anzunehmen und dahin zu stehen. Ich entschuldige mich nicht für die Gaben, die Gott mir gegeben hat. Punkt. Das durfte ich auch lernen. Aber ich habe auch gelernt, dass meine Gabe auch meine Gefahr ist. Denn meine Gabe kann die Gefahr in sich bergen, dass ich mich unabhängig mache von Gott. Dass ich mich selbst so gerne reden höre. Und Gott sagt jemandem wie mir und anderen Wortwerkern unter uns, rede so. Ja, natürlich redest du. Du musst reden. Aber so, dass Gott groß wird. Das war die Lektion des Petrus, ihr Lieben. Mit Reden hat der Mann kein Problem gehabt. Es hat mal jemand die Worte Jesu in den Evangelien mit den Worten des Petrus verglichen. Man kam drauf, dass Petrus fast genauso viel gesprochen hat wie Jesus. Also Petrus hat ständig den Mund offen gehabt. Der hat Fragen beantwortet, die gar keine gestellt hat. Und Petrus musste lernen, auch mal seinen Schnabel zu halten und sein Reden zu heiligen. Und trotzdem war Petrus der Erste, der die Predigt halten durfte zu Pfingsten. Warum? Weil Gott ihm die Gabe gegeben hat dazu. Der Mann, der kann das. Lass ihn doch reden. Ihr Lieben, setzt eure Gaben ein, aber setzt sie so ein, dass sie von Gott her geheiligt sind. Versteckt sie nicht, aber heiligt sie. Das ist die Aufgabe, die wir hier hören. Das Gleiche bei den Handwerkern. Wenn ich etwas kann und alltäglich das tue, glaube ich auch schon nicht mehr, dass ich Gott brauche dafür. Das hat Petrus übrigens auch gedacht beim Fischen. Herr, also du kannst ja predigen, das habe ich schon verstanden, aber beim Fischen, da redest du mir nicht rein. Und Jesus sagt, hast du eine Ahnung. Mein lieber Handwerker, du musst verstehen, dass ich mich auch in deinem Handwerk auskenne und dass du lernen musst, auch dein Handwerk aus meiner Kraft zu tun. Also lass deine Gabe nicht dazu dienen, dass sie dir zur Gefahr wird, dass du dich unabhängig machst von Gott. Das ist hier verbunden in dieser Botschaft im 1. Petrus 4 für die Mundwerker und für die Handwerker. Und ich möchte das Ganze ergänzen als dritten Punkt. Letzte Seite, lieber Martin, ist dann noch mit verschiedenen allfälligen praktischen Gedanken und Lektionen dazu. Ich habe es eigentlich war es als PowerPoint gedacht, so dass jeder Punkt für sich selber kommt. Jetzt seht ihr immer schon alles, was ich euch da dann zeigen werde. Kann sich auf die Weise besser einprägen bei euch vielleicht. Der erste Punkt ist, Jesus will jeden gebrauchen. Ihr Lieben, das haben wir schon gesagt. Jesus baut sein Haus mit jedem von uns. Es heißt hier in 1. Petrus 4, Vers 10, jeder. Haben wir es gehört? Da steht nicht nur die bezahlten Missionare, da steht auch nicht die begabten Prediger, da steht nicht sonst irgendeine Auswahl, da steht doch tatsächlich in Gottes heiligem Wort. das kleine Wörtchen jeder. Jeder. Also niemand ist ausgenommen. Jesus will jeden gebrauchen. Das ist eine erste Botschaft. Die zweite Botschaft, die ich da euch noch zusprechen möchte, ist, dass das Sein vor dem Tun kommt. Du bist ein lebendiger Stein im Bau Gottes, lange bevor du irgendetwas getan hast. Das musst du hören. Das ist einfach die wichtigste erste Wahrheit. Du bist schon Teil des lebendigen Bauwerks, in dem du einfach bist. Punkt. In dem du erlöst bist. In dem du zu Jesus gehörst. In dem du Teil der Gemeinde bist. Lange bevor du irgendetwas tust oder sagst, bist du schon ein lebendiger Stein. Und alleine in dem, wer du bist und wie du bist, bist du ein dynamischer Teil dessen, was Jesus tut. Lange bevor wir etwas tun, ihr Lieben. Das müssen wir uns immer wieder sagen, weil wir sehr, sehr gerne auch unsere Wirksamkeit als lebendige Steine an dem messen, was wir tun. Gerade so aktive Menschen, wie so manche unter uns sind, ich zähle mich zu ihnen, wir merken dann, wie schwer es uns fällt, wenn wir mal nichts tun können. Alleine, dass du bist, wer du bist und dass du da bist, ist extrem wichtig. Das Sein vor dem Tun. Das nächste ist aber die Availability vor der Ability. Es ist zunächst mal viel wichtiger, nicht wie du begabt bist, sondern dass du dich verfügbar machst. Dass du bereit bist, dass du sagst, hier bin ich mit meinen Gaben und Grenzen, egal womit und egal wofür du mich gebrauchst, Jesus, hier bin ich. Hier bin ich. Das darf dein tägliches Gebet sein. Jesus, du bist da, herzlichen Dank. Ich bin auch da, hier bin ich. Verwende mich. Die Ability, ihr Lieben, das ist geistlich gesehen viel wichtiger und steht vor der Ability, vor der Gabe. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Mach dich verfügbar, auch im Miteinander als Gemeinde. Frag nicht nur, was möchte ich gern tun, was kann ich gut tun, sondern was wird gebraucht? Wo drückt es? Wo braucht es Mitarbeiter? Wenn du das nicht selber siehst, frag die Verantwortlichen, die können dir sicher manches sagen. Aber mach dich available, mach dich verfügbar, damit du eingesetzt werden kannst. Aber das führt natürlich auch zum nächsten, Gott schenkt nicht ohne Grund. Ability. Gott gibt nicht durch seinen Geist ohne guten Grund seine Gaben aus. Warum? Weil Gott einen großen Sinn für Qualität hat. Und weil Gott einen großen Sinn für gute Ordnung hat. Ihr Lieben, es hat durchaus seine gute Logik, dass wir gabenorientiert uns einbringen. Und ich bin sehr für die Neuentdeckung über die letzten Jahrzehnte, auch von der gabenorientierten Mitarbeit. Aber ich bin gegen eine gabenreduzierte Mitarbeit. Wenn wir nur tun, was wir können und wollen, dann haben wir irgendwas falsch verstanden. Beim Nehemia waren sie alle drin. Aber wenn wir nur alle irgendwas tun, haben wir auch was falsch verstanden. Wenn es eben geht, sollen wir uns mit unseren Gaben einsetzen. Gabenorientierte Mitarbeit, ihr Lieben, weil Gott Sinn für Qualität hat. Wie gut, dass nicht jeder predigen muss und nicht jeder Musik machen muss und nicht jeder gestalten muss, ihr Lieben. Das wäre bei Weitem nicht so schön hier, wenn das Leute tun würden mit meiner Begabung. Ja, wie gut, dass jeder seine Gaben hat. Gott hat Sinn für Schönheit, Gott hat Sinn für gute Ordnung. Deshalb gabenorientiert sich einbringen. Das ist Gottes Idee, ihr Lieben. Aber immer noch gilt Verfügbarkeit vor der Begabung. Wenn wir aber schon von Gaben reden, dann haben wir schon gesagt, Gaben sind Aufgaben. Sie wollen, haben wir gesehen, eingesetzt werden. Aber ich möchte dazu noch was anderes sagen. Gaben sind dir gegeben worden, aber sie wollen noch entwickelt werden. Niemand von uns kann die Dinge einfach so hundertprozentig. Warum? Weil Gott uns auf Ora et Labora getrimmt hat. So sind wir halt gemacht. Und jemand hat gesagt, Gaben sind gegeben und 30% davon sind Inspiration, also Gabe und Geschenk. 70% sind Transpiration, das ist Schweiß und schwere Arbeit. Das heißt, wenn Gott mir eine Gabe gibt, zum Beispiel zum Reden, dann will er, dass ich nicht einfach glaube, ich kann es jetzt. Er sagt, Daniel, damit verbindet sich der Auftrag zu viel Arbeit. Arbeite dran, entwickle deine Gabe. Wenn jemand die Gabe hat zum Musik machen, er kann es nicht einfach, es fällt nicht vom Himmel. Was meint ihr, wie viel die begabten Musiker arbeiten an ihrer Gabe? Ihr Lieben, das ist ein geistlicher Auftrag, dass du die Gabe, die Gott dir gegeben hat, entdeckst, aber dann auch entwickelst. Und ihr Lieben, das braucht Zeit. Das ist Arbeit. Richtig Arbeit. Der Lobpreis auch gestern Abend kam nicht von irgendwo her. Ich traf nachmittags den David. Er hat mir erzählt, wir haben jetzt gerade lang geprobt. Man macht das nicht einfach mal so. Ich kann auch mal schnell ein bisschen klampfen. Das geht mal im Notfall. Aber es ist eigentlich nicht so gedacht. Es ist gedacht, dass die Musiker sich ihre Zeit nehmen und sich intensiv vorbereiten, um die Gabe, die Gott ihnen gegeben hat, bestmöglichst zu entwickeln, damit der Leib seine Freude hat und wachsen kann. Also, Gaben sind Aufgaben. Sie wollen eingesetzt werden und sie wollen entwickelt werden. Dann ein nächster Punkt. Ja, jeder ist wichtig. Aber, und das möchte ich differenzieren, nicht jeder ist gleich. Nicht jeder ist gleich belastbar und nicht jeder ist gleich sichtbar. Das hat mit deiner Persönlichkeit zu tun, das hat auch mit deiner persönlichen Geschichte zu tun. Wir alle haben unsere Geschichte. Nicht jeder von uns ist, auch in einem Miteinander wie hier, gleich belastbar, gleich einsetzbar. Nicht jeder ist übrigens auch gleich sichtbar. Bei so einer Mauer, man sieht ja immer nur das, was man sieht. Aber glaubt ihr, dass so ein Haus nur aus dem lebt, was man sieht? Nein. Und es gibt auch, und das habe ich entdecken dürfen, auch im Leibe Jesu, durchaus die Christen, die eher die Stillen im Lande sind. Die man nicht so laut beten hört, die man nicht so laut predigen hört, die man auch gar nicht so groß wahrnimmt bei dem, was sie tun und leisten. Aber wehe, es gibt sie nicht. Ihr Lieben, was ist mit den Introvertierten in unseren Gemeinden? Wisst ihr, dass unsere Gemeinden, auch gerade diese Art von Gemeinden, sehr auf Extrovertierte ausgerichtet sind? Wenn man da nicht laut Zeugnis gibt und laut betet, fühlt man sich irgendwie nicht so geistlich wie andere. Pustekuchen. Nur weil jemand nicht laut sichtbar ist, ist er nicht weniger geistlich. Okay, wir sind sehr unterschiedlich und sind nicht nur eine Gemeinschaft von extrovertierten Lauten, sondern wir sind auch eine Gemeinschaft von den Stillen und den Introvertierten. Alle haben ihren Platz und sollen ihren Platz haben dürfen. Die Introvertierten müssen vielleicht lernen, ein bisschen aus sich rauszukommen. Die Extrovertierten müssen lernen, ein bisschen mehr zurückzunehmen. Jeder hat sein Lernfeld. Mitarbeit konkret und lokal, damit will ich sagen, bei diesem einen Schild, wo es heißt, bau mit, da haben wir so einen kleinen, ein Ortsschild dabei gehabt in Gelb, das sind immer die lokalen Ortsschilder. Genau, hier nochmal zurück, da, das sind die lokalen Ortsschilder, da könnte drinstehen FCG Meran. Da könnte auch was ganz anderes drinstehen, aber das Interessante ist, dass Gemeindezugehörigkeit, Zugehörigkeit zum Hause Gottes, sich immer auch lokal, konkret festmachen möchte. Dort will das gelebt werden und eingeübt werden. Das darf sein. Deshalb darf eine Zugehörigkeit zu dieser Gemeinde sein. Das ist wichtig und wertvoll und dient dir und dem Leib Christi. So ist das gedacht. Aber ich möchte da ein großes Aber mit verbinden. Aber Achtung! Achtung erstens mal, dass wir unsere Mitarbeit im Leibe Christi und in dem Hause Gottes nicht auf die Zeiten beschränken, die wir hier in dieser Halle verbringen. Nicht nur auf den Sonntag beschränken. Wir sind keine Sonntagschristengemeinschaft. Wir sind eine Alltagsgemeinschaft. Das heißt, denke über das hinaus, was hier geschieht. Der Sonntag, die Abende, Hauskreise sollen dich nur ausrüsten für das, was du anderswo alltäglich lebst. Das heißt, wir müssen aufpassen, und das ist eine Gefahr, dass wir uns immer nur auf das konzentrieren, was wir gemeinsam hier in diesem Ort mit dieser Gemeinschaft tun. Vorsicht. Nein, es ist mehr. Jesus will, dass du, egal wo du bist, dich einbringst und hörst, wo Jesus dich gebrauchen will. Und das zweite Aber bezieht sich auf eben auf die weltweite Gemeinde. Und wisst ihr, auch auf das Miteinander von verschiedenen Gemeinschaften in diesem Land. So wie hier in diesem Raum jeder lebendige Stein einander zugeordnet ist und wir einander brauchen, glaube ich auch daran, dass wir auch als Gemeinden lebendige Steine sind, die einander brauchen. Glauben wir nicht, dass wir für uns hier alles haben, was wir brauchen? Wir brauchen die anderen Gemeinden, sei es die EFK, die CGS, seien es tatsächlich sogar unsere katholischen Geschwister, ihr Lieben. Wir brauchen einander. Wir brauchen einander um Christi willen. Wir sind lebendige Steine. Deshalb unbedingt immer über uns selbst hinaus denken. Ein lebendiger Stein bleibt sich selbst nicht genug. Innerhalb einer Gemeinde, aber auch im Verbund mit anderen Kirchen und Gemeinden. Wir brauchen einander. So, und das Ganze darf münden bei einem doppelten Fazit. Und damit bringe ich einfach zusammen, was wir gelesen haben, Kapitel 2 und Kapitel 4. Und die beiden jeweils gelesenen Texte münden jeweils in einer Zielvorgabe. Im Kapitel 2, all das, was wir jetzt gehört haben, ist dazu geschrieben, dass wir verkündigen sollen die Wohltaten dessen, der euch berufen hat. Und Kapitel 4, die Gaben sind gegeben, damit in allen Dingen Gott gepriesen werde. Durch Jesus Christus, ihm sei Ehre und Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und dann steht da im eigentlichen Text noch das Wort Amen. Und darauf hätte ich gern von uns ein lautes Amen. So soll es sein. Amen.